Die Erwartungen waren gedämpft, denn wieder gegen die Ungarn, aber man wusste, wie die Ungarn spielten. Das erste Spiel, in dem sie uns mit 8 Toren vom Platz geschickt haben, war vielleicht auch lehrreich, denn man wusste ihre Art, wie sie spielten, man wusste ihre Stärken, man wusste auch um ihre Schwächen. Es fing eigentlich nicht glücklich an, nach 11 Minuten stand es 2-0 für die Ungarn. Und vielleicht, das mag auch nur ein vielleicht bleiben, ging jetzt in den Köpfen der Ungarn das vor, was eigentlich nicht passieren sollte oder auch nicht dürfte. Wir fegen die Deutschen wieder so ab wie im ersten Spiel. Wir kamen auf 2-2 ran, zur Halbzeit stand es dann 2-2. Das erste Gegentor machte Maxel Morlock, das zweite Tor machte Helmut Rahn. Naja, und so war das Spiel wieder in der zweiten Halbzeit offen. Es kam das 3-2 durch den Rahn, wieder in seiner unwiderstehlichen Art ist er losgezogen und zog dann irgendwie 17 Meter vor dem Tor ab und trifft auch genau unten das untere vom Torwart gesehen rechte Eck. Und der Ball war drin und die Ungarn versuchten natürlich danach noch krampfhaft irgendwie den Anschluss zu kriegen, aber mit gutem Spiel und auch mit einer Portion Glück hat der Toni auch noch 2, 3 gute Dinger gehalten. Mich ist das Spiel dann gut über die Runde gegangen und wir waren Weltmeister.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich habe heute die große Freude und Ehre, euch Tobias Escher und seine fantastische Arbeit vorstellen zu dürfen. Tobias zählt zu den besten deutschen Sportjournalisten und das ist überhaupt keine Schleimerei, sondern offiziell vom Medium Magazin 2013 bestätigt. Er sorgte mit seinem Taktikblog spielverlagerung.de für eine neue Qualität in Bezug auf die Spielanalyse und die Berichterstattung und bekam dafür auch zahlreiche Auszeichnungen. Im Videoformat Bundesliga, einer Produktion von Rocket Beans TV, analysiert er regelmäßig die Spiele der Bundesliga. Auch im Podcast-Format Rasenfunk ist er regelmäßiger Gast und manchmal auch Moderator. Und wenn ich richtig informiert bin, schreibt er auch noch als freier Journalist Texte für Welt sowie das Fußballmagazin 11 Freunde. Wir wollen aber über was ganz Besonderes reden, denn kürzlich erschien sein neues Buch anlässlich des 70. Geburtstages des WM-Sieges von 1954, Die Weltmeister von Bern, Biografie einer Jahrhundertmannschaft. Darüber und seiner Arbeit wollen wir heute in der Podcast-Episode reden. Lieber Tobias, ich freue mich sehr, dass du den Weg in unser kleines Podcast-Studio gefunden hast. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Es waren ja sehr große Worte, mit denen du mich begrüßt hast. Ich hoffe, ich kann mit den großen Worten am Ende auch Schritt halten.
Das glaube ich schon. Das zeigt deine bisherige Arbeit. Du musst dich da gar nicht, ja, wie soll ich sagen, rechtfertigen für diese großen Worte. Die hast du verdient. Das ist schon was ganz Besonderes und eine neue Qualität. Und ich glaube, wir könnten eine ganze Podcast-Episode oder mehrere füllen. Das tust du ja regelmäßig mit dem Thema Taktik. Wir wollen aber heute über das Thema die WM 1954 reden. Aber zunächst möchte ich dich gern den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Was ich noch nicht so richtig rausgefunden habe beim allem Lesen, was so dein erster Kontakt mit dem Fußball war, was so dein erstes Fußballerlebnis war?
Mein erstes Fußballerlebnis war tatsächlich der ganz altmodische Weg, dass ich angefangen habe zu spielen. Also ich habe dann mit 6 Jahren im Verein angefangen zu spielen, weil ich es in der Schule, damals in der ersten Klasse kennengelernt habe und habe dann darüber dann den Fußballbezug bekommen. Dann kam 1996 mit Deutschland als Europameister, das war meine erste Erinnerung als Zuschauer. Kurz darauf auch der erste Stadionbesuch hier in Hamburg. Das ist der Weg, über den ich zu dem Fußball gekommen bin, aber eigentlich eher ganz klassisch von der praktischen und gar nicht von der theoretischen Seite.
Darf man fragen, oder ist es zu privat, welcher Verein konkret dein erster Fußballverein war?
Das ist ein völlig unbekannter Verein, Lauenburger SV, ein Verein aus einem Vorort von Hamburg, wo ich aufgewachsen bin.
Ich habe gehört, du und Max Kruse, ihr habt in einem Jahrgang gekickt. War das in dem Verein? Nein, sicherlich nicht, oder?
Nee, also wir haben nicht zusammen gegeneinander gekickt, dafür war er auch viel zu gut. Aber er kommt halt aus demselben Kreis und dieselbe Liga und dann gab es immer Fußballturniere und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir damals auch einen Stürmer, der in meiner Erinnerung so aussieht wie Max Kruse, der uns 2 oder 3 Dinge eingeschenkt hat bei so einem Jugendturnier und der ist ja dann vom TSV Rheinbeck später zu Vier- und Marschlande gekommen und genau, der ist halt aus derselben Gegend und deswegen hat man sich auch mal auf dem Fußballplatz getroffen.
Gibt es so einen Herzensverein für dich? Also du bist ja rund um Hamburg. Hamburger SV, auch wenn du dort in einem Buch dich intensiv mit der Situation beschäftigt hast, das ist auf jeden Fall nicht dein Herzensverein, der andere Hamburger Verein?
Tatsächlich nicht, nein. Das liegt auch daran, dass ich jetzt seit über 10 Jahren mittlerweile als Sportjournalist arbeite und das auch hauptberuflich. Und dann hat man irgendwann so eine gewisse Neutralität automatisch drin, wenn man auch zu viel gesehen hat und schon viel erlebt hat. Es gibt so ein paar Vereine, mit denen bin ich freundschaftlich verbunden, sage ich immer, weil ich zum Beispiel Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen damit teile. Das ist Werder Bremen in Bremen, weil ich da eine Zeit lang studiert habe. Das ist der VfL Osnabrück, weil mein Großvater aus dem Großraum Osnabrück kam. Und das ist der SC Freiburg im Südwesten. Also das sind so die Vereine, mit denen ich so ein bisschen Beziehung habe, aber ich würde mich nicht als Fan bezeichnen. Dafür bin ich auch zu weit weg, geografisch von diesem Verein.
Du hast an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Sportwissenschaften und Englisch studiert. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass der Weg, den du genommen hast, als du das Studium begonnen hast, noch nicht vorgesehen war. Was war denn dein Ziel?
Das Ziel war tatsächlich, auf Lehramt zu studieren. Das Ziel war es, am Ende mit einem zweiten Staatsexamen da rauszukommen und an einem Gymnasium Lehrer für Sport und Englisch zu sein. Und das habe ich tatsächlich, hast du gerade völlig richtig schon gesagt, ich habe dann während ich studiert habe, angefangen zu bloggen, damals noch erst auf einem eigenen Blog, dann für Spielverlagerung, und das war dann zunächst ein Hobby und ist dann irgendwann immer mehr geworden, sodass es dann zu einem Beruf geworden ist, weswegen ich auch tatsächlich keinen Studienabschluss habe. Das habe ich dann am Ende nicht mehr geschafft, weil ich halt eben dann vertieft war in dieses Hobby, das irgendwann zum Beruf geworden ist.
Das ist ja mittlerweile dann schon ein bisschen mehr als 10 Jahre her, wenn ich richtig rechne.
Sogar 15 Jahre, die erste Bloggeschichte sind 15 Jahre mittlerweile her. Auch ich, der Zahn der Zeit geht auch an mir nicht vorüber.
Alles richtig gemacht, auch mit Blick heute?
Ja, also ich habe einen Beruf, von dem viele träumen. Also ich darf über Fußball reden, sprechen, schreiben, Sendungen machen. Das ist schon ein Traumberuf. Auch wenn das wie bei jedem, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, wird es irgendwann trotzdem zur Arbeit. Und es gibt auch Teile meiner Arbeit, die mir nicht so viel Spaß machen, wie sie vielleicht vor 10 Jahren Spaß gemacht haben. Aber das macht mir heute immer noch alles in allem sehr, sehr viel Spaß. Und das ist, ich ja auch als freier Journalist arbeite, seit ich angefangen habe und eigentlich nie so irgendwo eine Feststellung gemacht habe, ist man das auch irgendwann gewohnt, diesen Lebensstil als freier Journalist und das Finden von Auftraggebern, aber auch das freie Einteilen der Arbeitszeit. Ich bin mittlerweile relativ unbrauchbar für den normalen Arbeitsmarkt, sage ich immer, weil du natürlich eine gewisse Arbeitsweise angewöhnst, wenn du das über viele Jahre machst.
Zum Fußball hast gesagt, du hast Fußball spielen begonnen. Manche, wenn sie dann mit den Spielen nicht weitermachen, werden entweder Schiedsrichter oder Trainer. Also erstens, spielst du aktuell noch so in einer Freizeitmannschaft oder vielleicht sogar besser, vielleicht, entschuldige, wenn ich das nicht mitbekommen habe. Und zweitens, hast du eine Trainerausbildung gemacht?
Ich habe tatsächlich einen Trainerschein, ja, auch wenn ich den nicht zur Anwendung bringe. Den habe ich irgendwann mal nebenbei gemacht. Das ist aber auch nur ein ganz probeliger Anfangsschein, B-Schein. Aber praktisch bin ich nicht mehr tätig, nein. Ich habe mir überlegt, jetzt wieder anzufangen. Aber das ist ja auch manchmal, das ist als Sportjournalist schwierig, weil man quasi arbeitet, wenn eigentlich dann Spiele sind. Oder wenn Leute sich zum Spielen treffen, bin ich am Arbeiten. Und andersrum, wenn ich frei habe, dann ist jeder auf der Arbeit, hat keine Zeit, Fußball zu spielen. Das ist so ein Hauptpunkt, weswegen ich aktuell in der Theorie und nicht in der Praxis tätig bin.
Nun glaube ich, wenn die Hörerinnen und Hörer zumindest so ein Großteil ehrlich zu sich sind, dann schauen sie Fußball häufig eben mit, ihr müsst mehr kämpfen, ihr müsst mehr in die Zweikämpfe gehen und all den Dingen. Und wenn, seitdem ich dich so verfolge, merke ich, wie wenig ich eigentlich vom Fußball verstehe. Du hast ein unglaublich großes Wissen und ein unglaublich intensives Verständnis für das Thema Taktik. So, und jetzt hatte ich gehofft, irgendwie, ich erkläre mir das mit dem Studium, das ist es ganz offensichtlich nicht. Wo kommt denn das her, dein Wissen und deine Kompetenz in diesem Bereich?
Das ist tatsächlich hauptsächlich autodidaktisch angeeignet. Und ich glaube auch, dass es nicht so kompliziert ist, wie es manchmal dargestellt oder gemacht wird. Ich hatte das große Glück, dass ich damals das Bloggen über Fußballtaktik nicht alleine begonnen habe, sondern es mehrere Blogs gleichzeitig entstanden sind und wir dann daraus diese Seite Spielverlagerung gemacht haben. Weil ich glaube, der Austausch mit den Kollegen auch untereinander, der hat nochmal unfassbar viel an Wissen reingespült. Das setzt unglaublich viel frei, wenn man da mit Leuten sich austauscht, die sich da sehr gut auskennen. Und das nächste ist dann einfach, dass ich viel lese und vor allen Dingen viel Fußball schaue. Das merke ich immer, wenn ich mich mit Fans unterhalte zum Beispiel. Da sagen mir viele, ich habe kein Interesse für Taktik. Aber wenn man dann über ihren eigenen Verein spricht, dann wissen sie eigentlich schon sehr viel und sie können dann auch mal sehr gut einschätzen, was welcher Spieler kann, welcher Spieler zu welcher taktischen Formation passt, weil sie halt eben viele Spiele von ihrem Verein gesehen haben. Wenn man sie dann zu anderen Vereinen fragt, wird dann schwierig, aber ihren eigenen Verein kennen sehr, sehr viele Fans sehr, sehr gut. Dadurch, dass ich jetzt als Sportjournalist hauptberuflich arbeite, schaue ich halt sehr viel Fußball. Also ich habe in dieser Saison, habe ich jetzt gerade wieder eine Auswertung gemacht, knapp 50% der Bundesligaspiele über 90 Minuten gesehen. Und nochmal viele dazu dann noch über 20, 30, 40 Minuten. Wenn man dann natürlich so viel schaut, dann lernt man allein durch das Schauen viel dazu.
Nun kommen wir gleich nochmal auf die Seite laptoptrainer.de. Du benutzt ja mit dem Begriff Laptoptrainer etwas, was, ja, ein Begriff, der zunächst abwertend verwendet wurde. Also indem man sagt, diese Trainer, die sind zu wissenschaftlich. Und nun hast du dort eine große Kompetenz, erklärst das auch immer auch. Bekommst du da auch negative Kritiken, indem man sagt, also, was weiß ich, der Escher, der mit seiner wissenschaftlichen Fußball, es geht hier nur um Kämpfen und Grätschen und Zweikampf und was weiß ich, bekommst du da auch Kritik? Oder ist schon der Großteil, der sagt, Mensch, mit dem Verständnis, da kann man noch so viel anfangen und es ist wichtig, Spiele auch aus dieser Sicht zu sehen?
Nein, also natürlich gibt es da auch negative Kritik und ich will die auch gar nicht abtun, sondern natürlich bin ich mit meinem hohen Fokus auf Taktik, habe ich mir einen Teilbereich des Fußballs herausgegriffen. Gleichzeitig behaupte ich ja auch selbst nicht, dass dieser Teilbereich des Fußballs alles erklären kann. Es gibt da noch viel, viele mehr Faktoren in diesem Spiel und ich glaube, selbst wenn man nachher alles über den Fußball weiß, kann man immer noch nur 20-25% von dem erklären, was auf dem Feld passiert. Da sind einfach so viele Variablen, die ins Spiel kommen, wenn 11-gegen-11 Spieler spielen, von Psychologie, Kondition, Tagesform und das ist halt eben nur ein Faktor. Natürlich sagen dann viele, dass ich den einen Faktor zu hoch gewichte. Das verstehe ich auch, diese Kritik, aber es ist nur mal das, worauf ich mich konzentriere und ich finde, man kann immer sehr, sehr viel anhand dem sehen, was man an dem ableiten, was man sieht und das ist ja auch die Philosophie dahinter, dass man versucht, die Außengeräusche auszublenden und die Vermutung, sondern wirklich darauf zu achten, was sehe ich, was kann ich halt belegen, wenn ich es halt an jemand anders zeigen muss und das ist dann der Versuch halt über Taktik an den Fußball ranzukommen.
Seit August 2015 bist du Teil vom Rocket Beans TV und hostest dort die Sendung Bundesliga, analysierst da Spieler aus der Bundesliga. Ich habe das Gefühl, du fühlst dich dort sehr, sehr wohl. Das stimmt?
Das ist total so, ja. Also Rocket Beans ist ein großartiger Arbeitgeber, weil man da, erstens habe ich da meine Freiheiten und kann da auch machen und sein, wie ich bin. Man muss sich nicht verstellen. Man hat auch sehr wenig von der Politik, die man leider gerade im Bereich Fernsehen sehr, sehr viel hat. Und mit den Hosts versteht man mir einfach. Das ist ja auch klar. Wir kennen uns ja jetzt auch seit 9 Jahren. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Wenn man dann hinter der Kamera überhaupt nicht harmoniert, dann kann man das, glaube ich, 9 Jahre auch nicht vor der Kamera hochhalten. Und selbst wenn man vor der Kamera harmoniert, dann muss das nicht immer am Ende heißen, dass das sehr viel Spaß macht. Ich habe auch mal eine Sendung fürs ZDF gemacht, die mit Lena und Max Jakob Ost war. Das hat mit den beiden super viel Spaß gemacht, aber dann das Drumherum hat halt dann sehr wenig Spaß gemacht, leider. Und das wurde dann auch relativ schnell abgesetzt. Aber das war dann so für mich auch so ein Grund, nochmal mich bei Rocket Beans wohler zu fühlen, weil ich dann gemerkt habe, was ich da eigentlich dann habe bei den Jungs.
Darf ich da nochmal nachfragen? Also das war das Format Mainzer Keller und so das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, so, ja, dass so aus aus dem Podcast-Bereich mit Lena Kassel, mit Max, mit dir wirklich so, wie soll ich das sagen, so wirklich die Spitzen dort Eingang finden in das Fernsehen und ich habe da sehr, sehr gerne geschaut. Ihr habt halt eure spezielle Art, aber das hat das enorm bereichert, weil ihr immer ein bisschen aus einer anderen Sichtweise halt so die klassischen kurzen Sportsendungen auf diesen Fußball schaut. Ist kein Platz im normalen Fernsehen für sowas oder gab es andere Gründe, die vielleicht jetzt auch nicht weiter besprochen werden sollen?
Gab jetzt andere Gründe, ich will da jetzt auch nicht auf die Interna hacken, weil da haben auch viele Leute dran mitgearbeitet, mit denen das Spaß gemacht hat, aber wie das bei so einer Produktion ist, viele Köche sind manchmal nicht gut für den Brei und das war dann auch immer sehr viel Arbeit, gerade Lena und Max haben sich da unfassbar viel Arbeit gemacht, was man dann auch vor der Kamera gesehen hat, aber ich glaube auch, die Sendung kam zum falschen Zeitpunkt, weil die Planung der Sendung hat natürlich während der Corona-Zeit begonnen, dass wir da alle in einem Talk zusammensitzen, in quasi einem Zoom-Call. Und ich glaube, dann hatten die Leute auch keine Lust mehr darauf, ehrlich gesagt, so Zoom-Calls sich anzusehen. Und halt viele Kleinigkeiten, die einfach hinter den Kulissen nicht so funktioniert haben, weswegen das Format dann nie diese so eine Lawine ins Rollen gebracht hat, diesen Verlag eigentlich von Anfang an ins Rollen bringen muss. Das war dann immer sehr, sehr kompliziert. Aber es, also wie gesagt, also nochmal Lena und Max, das sind ja beide die größten Profis, die es gibt, und die haben ja das noch, die haben dafür gesorgt, dass das noch eine, eigentlich eine tolle Erfahrung war, mit denen zusammenzuarbeiten.
Mein heutiger Gast hat ja einen Wikipedia-Eintrag und laut diesem empfahl der Branchendienst Media dich 2017 als potenziellen Nachfolger für den ARD-Fußballexperten Mehmet Scholl. Das hat ein bisschen was Komisches vor dem Hintergrund, dass er ja den Begriff Laptop-Thema geprägt hat und nicht positiv verwendet hat. Aber erstmal grundsätzlich, stimmt das?
Das war ein Artikel damals, den ein Media-Redakteur geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass es eine breite Bewegung gab dafür. Und ich glaube, ich bin auch nicht der richtige Mann, um jetzt in der im ZDF der breiten Masse das zu erklären. Dazu ist es, glaube ich, noch zu spitz, was ich mache. Und ich glaube auch, das ist ja auch was, was du wollen musst, was du unbedingt wollen musst, wenn du da hinkommen willst. Und ich finde, wir haben jetzt in den letzten Jahren ein paar Ex-Profis bekommen, die sehr, sehr differenziert und auch sehr taktisch über den Fußball sprechen. Also das ist ja gar nicht mehr wie vor 10 Jahren, wo du die taktischen Inhalte, Berichterstattung wirklich mit der Pinzette suchen musstest. Das hat sich schon sehr, sehr viel gebessert. Aber ja, das war damals halt dieser Artikel, den der Media-Redakteur netterweise über mich geschrieben hat, auch wenn er sehr unhöflich war zu den Hemden, die ich damals immer getragen habe. Hat, glaube ich, geschrieben, dass meine Mutter diese Hemden rauslegen würde. Und meine Mutter hat sich dagegen verwahrt. Die hat gesagt, sie hat damit nichts zu tun.
Trotzdem fand ich das doch sehr, sehr bemerkenswert. Deine Seite heißt laptoptrainer.de. Lass uns vielleicht ganz kurz über das Thema Analyse, Taktikanalyse, aber auch Datenanalyse. Ich weiß, das sind zwei unterschiedliche Themen, aber trotzdem
ja.
Ist es ja wichtig, dass das Thema Analyse zunehmend in den Fokus gerät. Aber, also wir haben ja zum Beispiel Vereine in Belgien mit Union Saint-Gilloise, wo der ganze Erfolg letztendlich fast nur auf dem Thema Datenanalyse zu begründen ist. Und wir nun auch in der Bundesliga die Spitzenspieler von diesem Verein begrüßen konnten mit Unter und Leverkusen mit Boniface. Grundsätzlich das Thema Analyse, Datenanalyse, Taktikanalyse, bist du der Meinung, dass in den Vereinen und der Fläche das Thema angekommen ist, oder ist es immer noch, dass in der Fläche solche Instrumente immer wieder erkämpft werden müssen, dass ja eben da eben so pauschale Ablehnungsargumente da sind? Also das Thema Analyse, hat das mittlerweile einen Rang bekommen?
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass es mittlerweile in den allermeisten Vereinen angekommen ist. Nicht in allen, aber in den allermeisten. Ich glaube auch, das hat man ja erlebt vor 10 Jahren, wenn man dann sich auf Twitter umgeschaut hat, in der Blogosphäre umgeschaut hat, da gab es unfassbar viel wirklich, wirklich hochwertigen Content zum Thema Statistikanalyse, aber auch Taktikanalyse. Und das gibt es heute in dem Maße nicht mehr, wenn man sich aber anschaut, wer waren die Leute, die da vor 10 Jahren das gemacht haben und dann die mal so Listen setzt, da arbeiten sehr, sehr viele bei Vereinen mittlerweile. Also die wurden sehr, sehr stark von Vereinen übernommen und natürlich schreiben die jetzt keine Blogartikel mehr, sondern machen dann eben die Arbeit für die Vereine. Und klar gibt es da immer noch manche Clubs, die so die Nase rümpfen, und es gibt immer noch zu viele Datenanalysten, wenn du mit denen noch redest, dass du merkst, die sind einfach nur angestellt, damit der Verein sagen kann, wir haben Datenanalysten angestellt, aber niemand im Verein fordert von dem wirklich eine Analyse an. Dementsprechend, ja, gibt es auch noch, aber größtenteils ist das schon integraler Bestandteil aller großen Teams.
Also wer in deine Kompetenz in dem Bereich erleben will, hören will, der ist eben bei Rocket Beans beziehungsweise Bundesliga gut aufgehoben. Der sollte wie immer den Rasenfunk immer mal hören, dort tauchst du immer mal auf. Die Seite Laptop-Trainer habe ich schon genannt. Gibt es noch etwas, wo man aktuell dich rund um das Thema Taktik erleben kann? Das ist es so, oder?
Das ist so das, genau. Also Rocket Beans ist ja mit dem eigenen YouTube-Kanal, den wir jetzt zum neuen Jahr gestartet haben, nochmal größer an meinen Fokus gerückt. Da machen wir nochmal mehr, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und ansonsten Laptop-Trainer hast du ja gerade schon richtig genannt. 11 Freunde, meine normalen.
So, dann gibt es noch einen großen Bereich, und das ist, dass du auch als Autor aktiv bist. Deine Bücher erscheinen oder ja, sind bisher alle erschienen im Rowohlt Verlag. Gibt es da einen speziellen Grund dafür?
Tatsächlich, als ich damals das allererste Buch geschrieben habe, vom Libero zur Doppelsechs, war das eine Geschichte der Fußballtaktik in Deutschland. Da hatte ich dann damals ein Exposé verfasst und habe das wirklich eigentlich jeden Verlag, den man sich so vorstellen kann, geschickt. Und kam dann halt auch Rückmeldungen, tatsächlich auch positive Rückmeldungen von 3, 4, 5 Verlagen. Und dann am Ende war die sehr knappe Wahl zwischen Rowohlt und dem Verlag Werkstatt, der ja auch sehr, sehr stark präsent ist im Fußballbereich. Und da habe ich mich dann damals für Rowohlt entschieden, was gar keine Entscheidung gegen Werkstatt war. Also ich hätte auch sehr, sehr gerne im Werkstattverlag veröffentlicht. Aber ich komme hier aus dem Osten von Hamburg. Rowohlt ist zumindest früher, als ich damals unterschrieben habe, saßen sie noch in Rheinbeck, im Vorort im Osten von Hamburg. Das war, hatte mir damals einfach auch zugesagt von der Entfernung her. Und ich fühle mich da jetzt auch immer noch sehr, sehr gut aufgehoben, weil die einfach ein richtig, richtig gutes Lektorat auch haben, das für so ein Buch sehr, sehr wichtig ist. Entsprechend bin ich auch froh, dass ich damals den Weg so gewählt habe und dass wir jetzt auch schon das 5. Buch zusammen rausbringen, zeigt ja auch, dass beide Seiten diese Zusammenarbeit wertschätzen.
Ich verlinke auf jeden Fall die Seite von rowohlt.de, da könnt ihr euch auch die Bücher, die Tobias alle verfasst hat, anschauen. Ich will zum ersten Buch nochmal etwas nachfragen. Du hast schon gesagt, die Taktikgeschichte, also nun bist du ein Experte in der aktuellen Taktik und wie das häufig im Fußball ist, um das Aktuelle wird sich sehr intensiv gekümmert und da kommt man häufig nicht dazu, sich auch um die Geschichte des Vereins, der Stadt, der Region, wie auch immer zu kümmern. Du hast das gemacht für die Taktik. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du willst auch mal so einen zeitlichen Ablauf der Entwicklung darstellen, weil es dich einfach interessiert, oder?
Ich glaube auch, ja, das war dieses Interesse daran, so ein Buch zu machen. Ich glaube, ein großer Einfluss war natürlich Jonathan Wilson mit seinem Buch Revolution auf dem Rasen, das ja eine globale Taktikgeschichte erzählt. Und ich glaube dann diese Idee, dass man so ein Buch auch für den deutschen Raum macht, die war da in meinem Kopf sehr präsent. Und das schien mir ein guter Weg zu sein, auch ein erstes Buch zu schreiben, weil, das muss man ja auch fairerweise sagen, chronologische Bücher sind einfacher zu schreiben, als wenn man einzelne Kapitel schreiben muss oder. Kannst ja dann einfach, fängst an bei 1850 und endest dann im Jahr 2014. Und dementsprechend war das von dem Schreibprozess sehr einfach, vom Rechercheprozess natürlich nicht. Aber das war damals das Buch, das hat mir gefallen. Das sagt, das gefällt mir auch immer noch. Also das war also eigentlich von der Arbeit, die ich bisher geleistet habe, das, was mir bis zum neuen Buch am meisten Spaß gemacht hat.
Es ist auf jeden Fall zum Lesen zu empfehlen. Ich will auch ganz kurz ein bisschen was daraus fragen, um zur WM 1954 auch in Bezug ein wenig auf die Taktik zu kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es in den 1910er und 20er Jahren das sogenannte Pyramidensystem als Taktik. Kannst du das ganz kurz für solche Leute wie mich, die 40 Jahre mit vielen Emotionen beim Fußball waren, aber so die Taktik noch nie so richtig verstanden haben, kannst du es ganz kurz erklären?
Ja, das Pyramidensystem ist ja eigentlich sogar noch aus der Anfangsphase, also dass man wirklich geguckt hat, dass man hinten möglichst wenige hat und dann nach vorne gehend immer mehr hatte. Dann dieses 2-3-5, was man auch als Pyramidensystem bezeichnen kann, mit 2 Verteidigern, dann 3 Spielern davor, 5 Angreifern, war damals diese taktische Formation, die vorherrschend war in der Welt. Und auch gerade im Fußball Deutschland mit der sehr wichtigen Rolle im Mittelfeld des Mittelläufers. Der war damals schon fast so eine mystische Figur im Fußball, weil der halt alles zusammengehalten hat. Das war dann das taktische System, was da kam, bis dann später halt eben ein anderes taktisches System das abgelöst hat. Aber das waren natürlich auch noch andere Zeiten. Also damals muss man sich vorstellen, Fußball sehr viel körperlicher noch als heute. Ist ja ein Fußballsport, der aus dem Rugby entstanden ist. Aber auch natürlich mit viel weniger Laufleistung, als man das heute kennt.
Offensichtlich sorgte dann 1925 eine Veränderung der Abseitsregel dafür, dass dieses System ins Wanken geriet.
Ja, also zuvor war es so, dass 3 Verteidiger zwischen Stürmer und Abwehr stehen mussten. Jetzt waren es dann nur noch 2 Verteidiger, so wie wir die Abseitsregel heute kennen. Das heißt, dass da halt dann das Abseits deutlich anders war und dass dann es für die Teams Sinn ergeben hat, einen Verteidiger mehr zu einzusetzen. Herbert Chapman war dann mit dem FC Arsenal der Erste, der das so richtig geprobt hat. Und dann kam auch dieses WM-System relativ schnell nach Deutschland rüber. Deutschland-Bundestrainer Otto Nerz, damals einer der ersten Länder, die es übernommen hat. Aber das war damals, muss man sich vorstellen, waren diese Prozesse, das hat immer trotzdem noch Jahre gedauert. Also man kann ja nicht einfach so sich ein Spiel von irgendeiner Mannschaft aus England auf dem Fernsehen angucken oder sowas, sondern da muss mal per Zufall entweder jemand da gewesen sein, mit jemandem gesprochen haben, oder eine Mannschaft muss irgendwie auf einer Auslandsreise gewesen sein. Dementsprechend hat das dann gedauert, bis dieses WM-System wirklich um die Welt gekommen ist. Und wenn wir jetzt davon reden, du hast gerade gesagt, 1925 Änderung der Abseitsregel. Österreich hat dann erst zur WM 1954 das WM-System eingeführt. Also da sind wir dann fast 30 Jahre später.
War das umstritten, diese Umstellung? Weil ja eigentlich Umstellungen immer umstritten sind. Oder ergab sich das zwangsläufig durch die Abseitsregel und deswegen einen hohen Bedarf an der Umstellung?
Das war umstritten. Das war wie alles umstritten. Ich habe ja gerade schon gesagt, dieser Mittelläufer als mystische Figur des Fußballs gab es dann in dieser neuen Formation nicht mehr. galt dann auch als defensiv, einen Verteidiger mehr aufzustellen, also mit drei Verteidigern zu spielen, statt mit zwei Verteidigern. In der Nazi-Zeit zum Beispiel gab es einen Funktionär, der unbedingt seine Blitzkrieg-Taktik durchgesetzt wissen haben wollte von Bundestrainer Sepp Herberger. Das war aber im Endeffekt nichts groß anderes als eine Rückkehr zu dem alten 2-3-5 und eine Abkehr vom WM-System, das man dann so ein bisschen mit Nazi-Ideologie ausgestattet hat. Aber ja, natürlich, da gab es damals sehr, sehr große Vorbehalte gegen so eine Umstellung des taktischen Systems.
Dann lass uns mal in die Zeit wechseln nach dem Zweiten Weltkrieg und so rund um die Weltmeisterschaft. Kannst du uns vielleicht so die Situation in Westdeutschland 1954, also 9 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und so mit Blick auf den Fußball beschreiben? Wie war denn die Situation so kurz vor der WM?
Ja, die Situation war tatsächlich diffus. Also vieles von dem, wie wir heute den Fußball auch kennen, wie er auch organisiert ist im Gesamtdeutschland, den gab es damals im Westen gar nicht. Das fängt schon damit an, dass der Westen von 3 Besatzungsmächten besetzt war, beziehungsweise ganz Deutschland war von 4 Besatzungsmächten besetzt, im Osten die sowjetische Zone und im Westen dann französische, britische und amerikanische Zone. Und jede dieser Zonen hatte auch eigene Fußballligen. Also in Deutschland gab es dann mehrere Oberligen, in denen dann jeweils ein Meister ausgespielt wurde. Also der Hamburger SV hat praktisch nie gegen den 1. FC Nürnberg gespielt, außer in Freundschaftsspielen. Die haben dann immer in der Oberliga Nord gespielt und dann Oberliga West, Oberliga Südwest, Oberliga Süd und Oberliga Berlin. Und da musste dann quasi Sepp Herberger aus diesen 5 Oberligen die besten Spieler rekrutieren. Und er selbst war da gar kein großer Fan von, weil er natürlich meinte, er hätte es lieber, wenn seine besten Spieler Woche für Woche sich auch untereinander messen. Aber das gab es in diesem Oberligensystem gar nicht. Weswegen dann Sepp Herbergers erster Impuls war, vor dieser Weltmeisterschaft erstmal ein 2-wöchiges Trainingslager zu veranstalten. Und das war dann nicht nur auf dem Trainingslager auf dem Papier, sondern die mussten da wirklich richtig schwitzen und erstmal Konditionen raufbekommen, weil er meinte, die trainieren in ihren Vereinen nicht gut genug, die Spieler.
Du hast Sepp Herberger schon angesprochen. Wir sind 9 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich spielt, auch wenn uns das immer mal vorgemacht werden soll, der Fußball nicht abseits der Politik, und das hat er auch nie getan. Und im Buch Hakenkreuz und rundes Leder wird dem Trainer Sepp Herberger eine Karriere um jeden Preis bescheinigt. Dort heißt es, dass Herberger einer war, der sich unterordnete, wenn es erforderlich war, und der mit jedem auskam, wenn es notwendig war, und dass wohl diesem unbedingten Karrierewillen alles untergeordnet war. Und er eben auch durch seine Anpassungsfähigkeit, um das vielleicht so zu formulieren, er eben 1937 schon mit dem Reichstrainer eine Position erreicht hat, die sonst ihm kaum jemand zugetraut hätte, und er das eben auch unter allen Umständen behalten wollte, und dass an seiner Fixierung auf den Fußball dann letztendlich auch die Tatsache verdrängte, dass er mit dem Nationalsozialismus paktiert und hinsichtlich seiner berufssüchtigen Entwicklung eben auch von ihm profitiert hat. 2 Fragen hätte ich dazu. Erstens, teilst du nach deiner Recherchearbeit diese Einschätzung von Sepp Herberger? Und zweitens, wer 1954 in der National stand, kann ja eigentlich fast kaum ein Widerstandskämpfer gewesen sein und muss sich ja irgendwie mit dem System zuvor arrangiert haben. Kann man das so formulieren oder ist das nicht zutreffend?
Das ist beides. Beides würde ich so unterschreiben. Erstmal zu Sepp Herberger, der ja in dieser Hinsicht sehr widersprüchliche Figur ist. Also er ist 1933, direkt nach der Machtübernahme der NSDAP, auch der NSDAP beigetreten. Und er hat auch, wie du es ja gerade gut erklärt hast, eine Karriere gemacht innerhalb dieses Nazi-Apparats. Du konntest nicht Reichstrainer sein, wenn du nicht mit dem Hakenkreuz auf der Brust posiert hast, wenn du nicht halt auch mit den Nazi-Größen kooperiert hast. Gleichzeitig gibt es aber auch Geschichten über Herberger, die auch über sein Entnazifizierungsverfahren später verbürgt sind, dass er zum Beispiel einem jüdischen Arzt die Treue gehalten hat, dass er dafür gesorgt hat, dass die SA bei der Nationalmannschaft rausgeschmissen wurde. Die SA hat unter dem Vorgänger Otto Nerz noch paramilitärische Übungen machen dürfen mit der Nationalmannschaft. Das hat sich Herberger verbeten, weil er das gesagt hat, ich bin hier der Chef der Nationalmannschaft. Aber ja, muss man ganz klar sagen, das war auch nach dem Krieg nicht komplett unumstritten, dass eine Figur, die so prominent bei den Nationalsozialisten war, auch dann wieder den Posten des Bundestrainers bekam. Und das hat dann auch ein bisschen für ein kleines Presseecho gesorgt. Aber grundsätzlich war ja gerade in Westdeutschland die Stimmung ganz klar in Richtung Verdrängen und Vergessen. Und dadurch, dass Herberger auch nur in Anführungszeichen als Mitläufer eingestuft wurde, wurde dann dieser Weg offen geblieben. Zu den Spielern, da ist es eine differenziertere Situation, weil natürlich gab es auch ein paar Spieler, die waren älter. Fritz Walter Mitte 30, Toni Turek Mitte 30, die ja auch dann während der Nazi-Zeit schon vollends erwachsen waren. Aber natürlich gab es auch Spieler wie zum Beispiel Helmut Rahn, der beim Ende des Zweiten Weltkriegs, glaube ich, 16 war, wenn ich mich jetzt nicht irre, der auch nie im Krieg gekämpft hat. Genauso ein Horst Eckel zum Beispiel, die natürlich dann Mitglied der Hitlerjugend waren, wie man das sein musste. Aber da kann man dann schwerlich, finde ich, von Schuld sprechen, weil die natürlich auch von Jugendtagen an indoktriniert wurden mit den Parolen der Nazis. Und dann gibt es ein paar Spieler, die Soldaten waren während des Zweiten Weltkriegs. Aber auch da fällt mir dann schwer, ein moralisches Urteil zu fällen, weil sie eben als Soldaten in den Zweiten Weltkrieg geschickt wurden. Ich habe das ja auch in meinem Buch Die Weltmeister von Bern anhand von Ottmar Walter als Beispiel genommen, der sich freiwillig zur Marine meldet, weil er weiß, er wird sowieso diesem Kriegsdienst nicht entkommen können. Und wenn er dann schon in den Krieg ziehen muss, dann möchte er wenigstens mit seiner Marineuniform gut aussehen für die Frauen. Und das war so die Naivität, mit der dann auch manche in diesen Krieg gezogen sind. Aber ich glaube, es gibt da auch keinen, von dem verbürgt ist, dass er beispielsweise bei einer SASS mitgemacht hat, dass er an Kriegsverbrechen beteiligt war. Da waren viele von den Spielern einfache Soldaten im Zweiten Weltkrieg.
Wenn wir jetzt über die Weltmeisterschaft reden, so über den sportlichen Verlauf, ich habe so das Gefühl, dass so grundsätzlich Turniere dich sehr begeistern, so eine WM und EM. Es gibt ja viele, die vielleicht so mit Turnieren und deutscher Nationalmannschaft wenig anfangen können, aber ist dann doch in der Regel so, wenn dann so ein Turnier losgeht, wenn die ganzen Sonderhefte im Zeitungshandel, so, dass da irgendwie so eine Vorfreude trotzdem kommt. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist das so. Stimmt das?
Das stimmt total. Also mein allererstes Buch, das ich zum Fußball dann geschenkt bekommen habe, ist ein Buch über halt Fußballwelt- und Europameisterschaften gewesen, wo dann wirklich jede Welt- und Europameisterschaft einzeln aufgeführt war. Und ich habe das Ding aufgesogen. Also ich habe das Ding auswendig gelernt und das war quasi meine Bibel. Also diese Weltmeisterschaften nochmal ein Stück stärker als Europameisterschaften. Also Weltmeisterschaften sind das, worauf ich auch als Fußballfan hinausfiebere. Und das ist eigentlich, wenn man das jetzt so denkt, als taktisch Interessierter, müsste ja eigentlich eben da dabei sein, wo der taktisch hochwertigste Fußball gespielt wird. Das ist natürlich nicht bei den Nationalmannschaften der Fall, weil die sehr wenig Trainingszeit miteinander haben. Und trotzdem diese Idee, dass du halt da keine Spieler zusammenkaufen kannst, sondern dass du eben das nehmen musst, was dir das Land bietet und daraus dann eine Mannschaft formen musst, die fasziniert mich bis heute.
Das ist dann sicherlich auch ein Grund für das Buch, dass du dieses Buch geschrieben hast. Gibt es noch einen zweiten Grund, warum du dir die WM 1954 ausgesucht hast?
Also ich habe ja damals, als ich das Buch vom Libero zum Doppelsechs geschrieben habe, über den gesamten Zeitraum von eigentlich 19. Jahrhundert bis heute deutscher Fußball recherchieren müssen. Und natürlich ist es da nicht möglich, jetzt in jede Epoche im Detail einzusteigen, sondern man guckt sich an, was gibt es da für Spielmaterial, was gibt es da für öffentliches Material. Und das habe ich dann ausgewertet. Und ich bin dann aber sehr, sehr lange hängen geblieben an 1954. An dieser gesamten WM, auch an der Art, wie damals Berichterstattung über Fußball funktioniert hat, wie diese Mannschaft aus dem Nichts heraus diesen Titel gewonnen hat, auch wie die Lebensgeschichten der Akteure danach verlaufen sind. Also da habe ich da wirklich eine Woche lang bin ich an diesem 54 stecken geblieben und hatte dann immer den Wunsch, da nochmal tiefer einzusteigen in das Thema, weil das Thema irgendwie zu mir gesprochen hat. Und das habe ich dann jetzt mir erfüllen können mit diesem Buch, da nochmal einen wirklich detaillierten Blick auf 54 zu werfen.
Nach Uruguay 1930, Italien 1934, Frankreich 38, Brasilien 1950, war es 1954 in der Schweiz das fünfte Turnier der Fußballnationalmannschaft und es gab nach meinem Kenntnisstand mindestens drei Premieren. Erstmals hieß das Turnier offensichtlich offiziell Fußball-Weltmeisterschaft, erstmals konnte man wohl die Spiele im Schwarz-Weiß-Fernsehen sehen und erstmals wurde Deutschland Fußball-Weltmeister. Nun beschreibst du dieses Turnier, beziehungsweise vor allem die Lebensgeschichte in deinem Buch, aber neben diesem Ja, also was verbindest du mit dem Turnier? Was ist das Besondere? Ist es der Klassiker? Also es ist eben Deutschland der erste Titel, der Titel, der den niemand erwartet hat, der dann eben auch so einen Impuls gibt für die Bundesrepublik. Was ist so der Kern dieses Turniers? Ist es dieser Finalsieg einfach und diese überraschend starke deutsche Mannschaft?
Wenn man heutzutage ins Kino geht, muss man eigentlich Superheldenfilme gucken, weil das gibt im Kino nicht viel anderes, was man gucken kann aktuell. Und bei Superhelden, da spricht man ja so gerne von der Origin Story. Also wo kommen sie her? Was ist ihre Herkunft? Auf Englisch halt Origin Story. Und ich glaube halt, dieses WM-Sieg 1954 ist die Origin Story des deutschen Fußballs. Natürlich wurde auch vorher schon Fußball gespielt und gerade wenn wir über das Thema Profi, Amateure, über das Thema Geld reden, da ist vieles schon vorher Fußball gesät gewesen. Aber der 54er Triumph hat dann, glaube ich, viele von diesen Stereotypen, die bis heute überdauern und viele auch dieser Denkweisen, die bis heute überdauern, die sind da erst entstanden. Also das ist wirklich der Beginn dieser Idee, dass Deutschland als Fußballnation auch nach einem 2-0 in einem Finale nochmal wiederkommt und dass wir da alle 3-2 gewinnen kann. Das ist überhaupt erst der Beginn der Idee, dass Deutschland eine Nation ist, die im Fußball um Titel mitspielen kann. Das war ja damals überhaupt nicht abzusehen. Das war auch damals überhaupt nicht die Erwartung der Menschen, dass Deutschland in diesem Turnier überhaupt irgendwas reißen kann. Es ist auch der Beginn Deutschlands als Torhüterland. Also Deutschland war bis dato überhaupt nicht dafür bekannt, Torhüter hervorzubringen. Und dann spielt Toni Turek mit seinen 35 Jahren da das Turnier seines Lebens und sorgt dafür, dass die magischen Ungarn im Finale besiegt werden. Also da sind so viele kleine Geschichten drunter, die so spannend sind und die bis heute ins Heute eigentlich nachwirken in der Art, wie wir auch Fußball sehen, wie wir Fußball leben, was viele Fans in Deutschland von einer Fußballmannschaft erwarten.
Ich will natürlich auch ein wenig sportlich auf das Turnier gucken. Du betrachtest das, also das Buch ist kein Statistikbuch. Ich denke, das ist in der Zwischenzeit deutlich klar geworden. Statistiken gibt es genug. Hier gibt es was Besonderes. Hier gibt es tatsächlich die Lebensgeschichten in diesem Buch. Aber natürlich will ich kurz auf Sportliche eingehen. In der Gruppe 2 startete der große Favorit Ungarn mit einem 9-0 Sieg gegen Südkorea. Und Deutschland gewann gegen die Türkei etwas überraschend mit 4-1. Am Ende wurde ein Entscheidungsspiel notwendig. Und das ist durchaus etwas Besonderes, dieses Entscheidungsspiel. Gab es das davor und danach nochmal so ein Entscheidungsspiel? Weißt du das?
Also das war wirklich nur bei dieser Weltmeisterschaft. Die FIFA wollte bei dieser Weltmeisterschaft erstmals eine Mischung aus Gruppenformat und K.O.-System haben. Das, was ja heute so normal ist, erst eine Gruppenphase, dann K.O.-System, das war damals erst noch ein Test. Aber das Schweizer Organisationskomitee, denen war das nicht ganz geheuer, weil die hatten Angst, wenn es zu viele Spiele gibt, dass dann zu häufig Stadien leer bleiben und dass sie am Ende auf Kosten sitzen bleiben. Und dann hatte man sich den Kompromiss ausgedacht, dass es in jeder Gruppe 2 gesetzte Teams gibt und 2 ungesetzte Teams. Und die 2 gesetzten Teams dürfen nur gegen die 2 ungesetzten spielen und spielen nicht gegeneinander. Und in der deutschen Gruppe waren halt Ungarn und Türkei gesetzt und Deutschland und Südkorea nicht. Und deswegen musste Deutschland gegen Ungarn und die Türkei ran. Und dann, eben weil es damals Torverhältnis und sowas noch nicht gezählt hat, hat man dann gesagt, es gibt ein Wiederholungsspiel, weil Deutschland und Türkei nach 2 Spielen jeweils 1 gewonnen hatten.
So ist es. Dieses Entscheidungsspiel gewinnt dann Deutschland mit 7-2. Und das ist ein weiteres Achtungszeichen. Wichtig ist halt zu wissen, dass in der Gruppenphase die Türkei 4-1 besiegt wurde. Das hatte ich schon gesagt, aber eben auch das Spiel gegen Ungarn mit 8-3 verloren wird, so dass man dann eben vor dem Finale skeptisch ist. Aber vor dem Finale gab es ja noch ein Viertelfinale und Halbfinale. Zunächst ging es gegen die starke Mannschaft aus Jugoslawien und dann das 2-0 erzielte Helmut Rahn und sorgte damit, ich glaube vorher war ein Eigentor, für einen Einzug ins Halbfinale und dort ging es natürlich gegen Österreich. Österreich ein sehr, sehr starkes Fußballland und Deutschland gewann mit 6-1 und so kam die sensationelle Finalteilnahme heraus. Also Deutschland spielt da ja nicht nur ein spannendes Finale, sondern letztendlich ja auch wirklich auch ein spannendes Viertelfinale und Halbfinale. Das ist ja schon sehr, sehr eindrucksvoll, diese Ergebnisse auch, oder?
Ja, vor allen Dingen, es waren ja alles sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Also gegen Jugoslawien wirklich so ein Spiel zum Nägelkauen, bis zur letzten Minute spannend. Toni Turek muss mehrfach halten. Werner Kohlmeier, legendär, fischt mit deinem Kopf einen Ball, der in Richtung Winkel geht, wieder raus. Aber das ist ein sehr, sehr knappes und auch ein, wenn man die neutralen Berichte aus der Zeit verfolgt und die Bilder sich anschaut, eher ungerechtes Ergebnis. Und dann kommt dieses Halbfinale gegen Österreich, gegen eine Nation, mit der Deutschland natürlich auch im Fußball schon damals eine Rivalität hatte, auch gerade nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Rivalität hatte. Und die werden dann einfach 6-1 weggefiedelt als krasse Außenseiter. Das, und unterschiedlicher können diese Spiele gar nicht sein.
Wenn du jetzt aus deiner Sicht so, das Finale ist allen bekannt, geht 3-2 aus. Was ist bei diesem Verlauf des Finals außer dem Ergebnis für dich so das besonders Bemerkenswerte?
Das Bemerkenswerte ist, wie stark dieses Spiel mystifiziert ist natürlich. Aber das ist natürlich selbstredend klar. Ein Spiel, wo du nach 10 Minuten 2-0 zurückliegst und dann gewinnst du am Ende 3-2. Das ist ja gespickt mit Mythen und mit Geschichten und mit Details und mit auch falschen Behauptungen, die überlebt haben. Also man kann ja das Spiel mittlerweile in großen Teilen wieder sehen. Es ist ja rekonstruiert worden, nachdem es verloren war. Auch dann mit Hilfe von zeitgenössischen Quellen kann man dann auch Auswertung ausführen und auch mit Hilfe der Radioreportage von Herbert Zimmermann. Und da ist das deutliche Bild, dass die Ungarn die deutlich bessere Mannschaft sind. Und dass die Ungarn gerade in der zweiten Halbzeit Chance um Chance um Chance um Chance haben. Und die Deutschen halt wirklich erst zum Ende nochmal eine zweite Luft wittern und zum Ende nochmal die Chance dann haben, das Spiel für sich zu entscheiden. Und dann mit diesem genialen Schuss von Helmut Rahn, die Worte hat natürlich jeder deutsche Fußballfan im Ohr, hat man dann dieses verloren geglaubte Spiel doch noch gewonnen.
Weil du ihn gerade ansprichst, also du stellst ja im Prinzip viele Lebensgeschichten in deinem Buch vor. Eine Person würde ich ganz kurz rausnehmen wollen, das ist Helmut Rahn, weil er eben auch so präsent ist durch den Ausruf in der Fernsehübertragung. Er hat ja eine perfekte Weltmeisterschaft letztendlich gespielt. Ich glaube, er kam im zweiten Spiel gegen Ungarn das erste Mal zum Einsatz, als er eigentlich die Stammspieler schonte, weil er ja sagte, das Spiel gegen Ungarn schenkt mal her, um dann in dem Entscheidungsspiel gegen die Türkei stark zu sein. Rahn war bei dem 3-8 gegen Ungarn wohl noch, zumindest liest man das so, noch einer der Besten. Und ja, also er wurde halt Weltmeister. Danach, nach der Weltmeisterschaft, glaube ich, wurde er mit Rot-Weiß Essen auch noch erst Westmeister, wie du das vor uns beschrieben hast, und dann Deutscher Meister. Rund in die Saison danach hatte er eine Gelbsucht. Ich glaube, da ist er nicht ganz alleine, musste 3 Monate pausieren, aber hat trotzdem 19 Rundenspiele mitgemacht und war deswegen auch Deutscher Meister. Danach, nach seiner Laufbahn, die 1964 endete, habe ich so, dass er so ein bisschen aus der Öffentlichkeit herauskam, offensichtlich einen engen Bezug zu seiner persönlichen Kneipe hatte, aber dann so ein bisschen, also ich habe eben gelesen, dass er auch dieses Spiel, diesen Film von Sönke Wortmann, dass er den nicht mehr mit moderiert oder mit betreut hat, also dass er sich ein bisschen zurückgezogen hat. Was ist so dein Blick auf die Geschichte von Helmut Rahn, der ja zwangsläufig durch dieses Finale und durch diesen Aufruf immer mit der WM 1954 in Verbindung ist? Ist das vielleicht auch ein bisschen eine Last gewesen, dieser Ruhm für ihn?
Da hast du das natürlich ein sehr großes Fass und das Buch beschäftigt sich ja auch mit der Hälfte der Kapitel großenteils mit Helmut Rahn. Deswegen nochmal da der Verweis und die Eigenwerbung, so wie mir erlaubt ist, wenn das Thema interessiert, dass es natürlich nochmal ein Buch sehr viel tiefgehender befasst. Helmut Rahn ist eine sehr, sehr schillernde Figur, eine sehr, sehr spannende Figur, weil er natürlich mit diesem Schuss, mit dem 3-2, zu einem Volkshelden geworden ist. Und zwar wirklich im Sinne des Wortes. Und du hast gerade so gesagt, er hat da eine starke WM gespielt, würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Also das ist auch nochmal diese Nebengeschichte eigentlich, dass er bei dieser WM auch Rückschläge hatte. Du hast es gerade so angedeutet, er hat in dieser Elf gegen Ungarn gestanden, die aber eine B-Elf war, also wo wirklich kein Stammspieler drin war. Und das hat ihm überhaupt nicht geschmeckt, weil das war nochmal offiziell, du bist nicht Stammspieler. Und dass er dann im Viertelfinale spielen durfte, war nur taktischen Überlegungen geschuldet. Also es war eine rein taktische Geschichte und Herberger hat auch eigentlich nicht mit ihm fürs Halbfinale geplant. Aber es war dann so eine Bauchentscheidung, dass er es dann doch gemacht hat und die Halbfinalelf durfte dann auch das Finale spielen und so war dann Rahn in diesem Finale auf dem Platz. Aber es war nicht so, weil er der überragende deutsche Spieler war. Aber jetzt kommt nochmal zu deinem Punkt zu kommen. Er war nach der WM der bekannteste deutsche Spieler, also mit, zusammen mit Toni Turek und Fritz Walter, aber auch der, einer der gefragtesten. Und er hat dann ja auch später gesagt, pro Tag kamen zig Leute auf ihm zu und haben, wollten mit ihm einheben gehen. Und Helmut Rahn hat da aber auch, wenn die Leute ihn auf ein Bier eingeladen haben, öfter ja als Nein gesagt. So ehrlich muss man sein. Und hat dann auch im Verlauf der Zeit so ein bisschen Probleme bekommen. Nicht nie so wie andere WM-Akteure, die ja wirklich abgestürzt sind. Aber er hat dann auch, saß im Gefängnis eine Zeit lang, auch eine ganz irre Geschichte, die ich jetzt hier nur anstreife. Er war häufig in den Medien zu finden, halt wirklich mit Vorwürfen auch gegen ihn. Und der hatte dann einfach nach seiner Karriere keine Lust mehr, eben der Jubelaffe zu sein und der, den jetzt alle hochreißen, weil er auch gesagt hat, die Medien, die haben jahrelang nur Kappes geschrieben und jetzt soll ich irgendwie zu irgendwelchen Presseterminen kommen. Das hat er nicht gemacht. Also der hat diese Rolle, die ihm zugedacht war, als der WM-Held, bei der er wirklich bei jedem, er hätte zu jeder WM wieder rausgekramt werden können und alle Talkshows bespielen können, bis er halt zu seinem Tod hätte das machen können. Aber das hat er nicht mehr gewollt, weil er halt eben gesagt hat, dieser Ruhm, der hat mich auch kaputt gemacht. Und das ist halt, ich habe es jetzt wie gesagt nur andeuten können, anders, aber es ist aber eine unfassbar faszinierende Lebensgeschichte auch.
Und die stellst du unfassbar faszinierend dar. Umso wichtiger ist es, dieses Buch euch zu holen. Es sind wirklich ganz, ganz viele Geschichten. Vielleicht nochmal zum WM-Erfolg. Wir haben es gerade so angedeutet. Für nicht jeden Helden war der WM-Erfolg oder führte zu etwas Gutem. Es war ihm teilweise eine Last. Aber in jedem Fall war es für die Bundesrepublik ein ganz wichtiger Erfolg. Und das kann man schon ja so hoch bewerten, also teilweise wird ja irgendwie als Startpunkt der Bundesrepublik und so weiter, aber es war für die Menschen enorm wichtig, richtig?
Das war enorm wichtig, also das war wirklich so dieses Gefühl, dass man diesen Krieg verloren hat, die hat ja auch was mit dem Volk gemacht, jetzt mal ganz ab von den ganzen Nazi-Verbrechen, von denen ja auch viele einfach nichts wissen wollten, so ehrlich muss man sein, wo man dann gesagt hat, das ist vergessen. Aber dieses Gefühl, dass man jetzt zwei Weltkriege verloren hat, dass das Land geteilt ist, dass das Land ja auch von seiner Größe und von seiner Macht her ein Schatten vergangener Tage ist und halt auch unter der Knute fremder Mächte steht, das hat, glaube ich, zu einem Minderwertigkeitskomplex auch geführt. Der, und das will ich, das soll jetzt, ich will das nicht schönreden, weil natürlich wissen wir auch alle, wo das herkommt. Das war auch ein völlig verdienter Minderwertigkeitskomplex, aber in der Sicht der Menschen damals, da haben sich dann einige gefühlt so, ja, was ist denn mit unserem großen Deutschland geworden? Und dann diese sportlichen Erfolge, das war ja nicht nur der WM-Sieg, das war damals auch noch ein großer Triumph, den Mercedes bei einem Autorennen in dem Jahr geschafft hat. Der wurde auch sehr, sehr groß in der Presse bespielt. Die hatten das Gefühl wieder gegeben, wir sind wieder wer. Und dass die Leute sich erstmals nach 1945 wieder getraut haben, rauszugehen, gemeinsam zu feiern, was ja auch unter den Alliierten zu Recht nicht gern gesehen war. Bei den Nazis gab es für jeden Quatsch einen Aufmarsch und einen Fackelmarsch und schieß mich tot. Und das war halt das erste Mal wieder, dass die Leute raus sind und mit Hunderttausenden gefeiert haben und bis in die Morgenstunden hinein gemeinsam was hatten. Das war ein unglaublich wichtiger Punkt für die Geschichte der Bundesrepublik.
Ein Thema, ich glaube, das hast du in einem Podcast auch mal gesagt, dass du das auch behandelst, was man im Zusammenhang mit dem WM-Erfolg immer wieder liest, ist das Thema Doping. Ich habe gefunden, dass man leere Infusionsflächen gefunden hat. Ich habe gefunden, dass man das Thema Vitamin C, hast du das Thema mit analysiert? Taucht das in deinem Buch auf um den WM-Erfolg? Oder kommst du zu dem Schluss, dass es da überhaupt nichts Belegbares gibt und dass das ja eine Geschichte des und der Unterlegenen ist?
Es taucht mit auf. Es ist natürlich ein Teil dieser Geschichte. Ich habe es nicht in die Zeit der WM gelegt, sondern das wird erst danach behandelt. Du hast das ja gerade schon bei Helmut Rahn angedeutet. Nach der WM sind immer mehr deutsche Spieler an Gelbsucht erkrankt. Also nicht nur Helmut Rahn war der Erste, aber dann Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Kohlmeier. Am Ende war die halbe Mannschaft mit dieser Gelbsucht infiziert. Und da ist dann auch der Öffentlichkeit gedämmert, dass das einen Zusammenhang haben muss. Also dass da nicht einfach 12, 13 Mann an Gelbsucht per Zufall infizieren. Und damals hat der DFB auch sehr freimütig zugegeben, dass in der Schweiz die Spieler Spritzen erhalten haben. Und das Einzige, was wir bis heute wirklich nicht wissen und was ich auch im Buch nicht abschließend klären kann und was auch, glaube ich, nie hundertprozentig geklärt werden wird, ist die Frage, was war in diesen Spritzen drin? Der DFB hat damals behauptet, es waren Vitaminspritzen, hauptsächlich mit Vitamin C. Vitamin C, muss man wissen, galt damals als Wunderwaffe gegen alles. Also das ist, passt zum Zeitgeist, dass man sagt, man gibt den Spielern noch extra Vitamin C dazu. Das andere ist halt, die andere Vermutung ist, dass da eben Dopingmittel drin waren, namentlich Pervitin, besser bekannt als damals als Panzerschokolade, weil es die Panzerfahrer im Zweiten Weltkrieg genommen haben. Und heute ist es bekannt unter dem Namen Methamphetamin. Also das sind handelsübliche Drogen, die die Spieler aufgeputscht haben sollen. Aber was da drin war, das konnte man nie nachweisen. Es gibt Leute, die sagen so, Leute, die sagen so. Aber ich denke, dass die Verantwortlichen es mit ins Grab genommen haben.
Das Buch, ich habe schon gesagt, beim Rowohlt Verlag gibt es das auf jeden Fall. Ich bekomme es in jeder gut sortierten Buchhandlung um die Ecke und wenn nicht, kann ich das ohne Probleme bestellen. Gibt sonst noch was? Also alle Daten, ISBN und so weiter, alles steht in den Shownotes. Gibt sonst noch irgendwas zum Buchbezug zu sagen? Nee, ne?
Das ist sehr, sehr löblich, wie das hier anpreist. Dafür kann ich mich nur herzlich bedanken. Und ich kann nur mal sagen, dass das Buch mir beim Schreiben unfassbar viel gegeben hat. Also es war wirklich ein Buch. Es ist auch noch so viel steckt da drin eben. Du hast gesagt, WM-Geschichte. Ich habe auch noch einen Bezug zum Holocaust drin, der mir aber wichtig war persönlich auch, dass der da drin ist in diesem Buch und dass nicht luftleeren Raum stattfindet. Es gibt auch noch eben das Buch, der WM-Sieg ist, glaube ich, auf Seite 250 und dann geht das Buch eben immer noch 150 Seiten weiter, weil das Leben endete natürlich für diese Spieler nicht mit dem WM-Sieg. Danach ist halt noch viel passiert, auch viel Tragisches, weil diese Spieler hatten damals eben nicht ausgesorgt mit so einem WM-Sieg, sondern die sind dann teilweise doch im Verlauf der Jahre sehr, sehr hart auf den Boden der Realität wieder aufgeknallt.
Letzte Frage noch im Themenkomplex Buch. Ich persönlich frage mich immer wieder, warum der Titel 1954, und deswegen bin ich so dankbar für dein Buch, im Osten so wenig ein Thema ist. Nun kann ich das relativ einfach erklären. Okay, der ist natürlich am längsten her. 1990, den haben wir alle zusammen irgendwie erlebt oder beziehungsweise kennen wir auf jeden Fall jemanden, der dabei war. Bei 1974 ist das auch noch irgendwie so, dass vielleicht die Eltern, Großeltern, irgendjemand hat den auf jeden Fall miterlebt. Aber das Thema 1954 spielt so in meiner Wahrnehmung gerade im Osten überhaupt keine Rolle. Dann habe ich mir nochmal so die Berichterstattung durchgelesen. Also es war Wolfgang Hempel, der auf DDR-Seiten das Spiel kommentiert hat. Der hat natürlich betont, wie fair die Ungarn sind, dass sie gratulieren. Aber hat trotzdem das insgesamt recht positiv, nicht euphorisch, aber positiv kommentiert. Aber wenn ich mir dann so die Lebensgeschichten angucke, da ist es faktisch auch kein Bezug irgendwie in den Osten. Und natürlich, wir haben es ja gerade besprochen, war dieser WM-Titel eben auch wichtig für Westdeutschland, wenn ich den Begriff jetzt mal so verwenden darf, um das Bild von damals zu erzeugen. Und wenn etwas gut für Westdeutschland war, war das natürlich in der Sichtweise der Verantwortlichen Ostdeutschland nicht unbedingt gut. Es gibt keinen wirklichen Bezug damals zum Osten, richtig?
Es gibt kaum Bezug, du hast es gerade schon gesagt, Wolfgang Hempel, der Kommentator. Ich habe den Kommentar von ihm leider nie ganz gehört, den gibt es aber auch, kann man auch ganz sich besorgen. Aber ich habe ihn in größeren Ausschnitten gehört, das ist schon eine ausgewogene Berichterstattung. Und das ist auch die ausgewogenere Berichterstattung, wenn man es mit dem Kommentar von Zimmermann vergleicht, der natürlich sehr, sehr deutsch und westdeutsch geprägt ist. Und wenn man auch die Pressereaktion dann nach dem Erfolg anguckt, dann hat man auch in der DDR zuerst das Gefühl gehabt, man wollte es so ein bisschen totschweigen. Man hat es zwar erwähnt, aber es hat nicht so hoch gejazzt. Und erst als dann auch angefangen haben, sich westdeutsche Politiker damit zu brüsten, als dann auch diese Gelbsuchtgeschichten kamen, dann kamen halt auch die kritischeren Berichte in der Ostpresse, wo man dann halt wirklich auch dann gesagt hat, ja, die wollen jetzt diesen Erfolg ausschlachten, propagandistisch. Und da sieht man mal wieder, was das macht und was das auch wie die Denkweise im Westen ist, so, das war dann der Gedanke dahinter. Aber ja, ich kann das jetzt auch nicht abschließend beantworten, warum das dann im ostdeutschen Gedächtnis so wenig Widerhall gefunden hat. Ich glaube halt, du hast es gerade schon richtig erklärt, weil es dann auch irgendwann als westdeutscher Erfolg angesehen wurde. Und dieses Wir sind wieder wer, dann auch im Zusammenspiel mit noch ein paar anderen Geschichten in dem Jahr, die waren dann schon so ein bisschen, da hat der Westen sich auch selbst gefeiert, muss man auch ehrlich sagen. Und das dann nicht als gesamtdeutsche Leistung begriffen.
Umso wichtiger ist es als Fußballfan, sein Wissen dort zu erweitern. Und das ist mir sehr einfach gefallen mit dem Buch und der Art und Weise, wie du das geschrieben hast. Wenn ich so einen Experten in meinem kleinen Podcast hast, erlaub mir noch 2, 3 Fragen rund um die aktuelle sportliche Situation. Wir sind kurz vor der Europameisterschaft im eigenen Land und wir haben es ja schon besprochen, bei Weltmeisterschaften freust du dich zwar mehr, aber trotzdem bin ich mir sicher, freust du dich auf die Europameisterschaft. Man wird sicherlich deine Bewertungen online immer sehen können, aber wenn ich dich schon einmal da habe. Die Siege gegen Frankreich und die Niederlande plötzlich sind wir in Deutschland, gibt es einen Stimmungsumschwung. Vorher haben wir noch gesagt, was ist das für ein Haufen? Und jetzt sagen wir plötzlich, wir wären Europameister. Kannst du mir so ein bisschen erklären, was ist denn jetzt richtig? Ist das nun ein Haufen, der dort spielt, der eigentlich gar nicht richtig zusammenpasst? Oder werden wir jetzt Europameister? Was stimmt denn?
Ich tue mich schwer noch damit, diese Euphorie auch so komplett anzuheizen und dann noch so ein bisschen Kaminholz reinzuwerfen, weil du hast ja gerade richtig gesagt, die schlechten Auftritte gegen Österreich und gegen die Türkei, die sind ja nicht allzu lange her. Und jetzt in der Gruppe treffen wir auch auf Teams, die eher das Kaliber Österreich-Türkei sind und nicht das Kaliber Frankreich-Niederlande. Aber ich glaube, die Leute wollen ja auch begeistert werden. Ich glaube, spüre so eine Sehnsucht nach einer positiven Leistung der DFB-Elf, die man lange nicht mehr gespürt hat. Gerade 2022 hatte man ja so, durch diese WM in Katar hatte man ja so eine richtige Sehnsucht auf den Scheitern. Und jetzt hat man, glaube ich, so wieder mal so eine Sehnsucht auf den Erfolg. Sportlich gesehen bin ich sehr gespannt. Ich halte die deutsche Mannschaft für eine der talentiertesten. Ich finde auch vieles, was Nagelsmann personell jetzt getan hat, gut. Also vor allen Dingen, dass er es geschafft hat, für Wirtz und Musiala eine Aufstellung zu finden, in der beide ihre Stärken einbringen können und sich nicht gegenseitig blockieren. Die Defensive ist das, was mir immer noch Gedanken macht, auch wenn sie da zuletzt besser aufgestellt waren. Aber auch gegen Frankreich und Niederlande gab es Phasen, wo sie nicht so gut aussahen. Und im tiefen Verteidigen, mal schauen, wie sie da sind. Aber ich bin grundsätzlich erstmal positiv gestimmt, auch weil die Gruppe in der Vorrunde jetzt nicht die allerschwerste ist. Andererseits haben wir das auch 2018 und 2022 gedacht.
Ja. Grundsätzlich bewertest du den Kader. Die Überraschung mit den 4 Torhütern ist gelungen, er hat es sehr erklärt, aber so grundsätzlich ein guter Kader für dieses Turnier?
Ich würde sagen, ja. Also natürlich stürzen sich jetzt alle auf diese 2, 3 Spieler, die nicht dabei sind, die auch überraschend nicht dabei sind. In meinem persönlichen Kader hätte Mats Hummels auch gestanden. Aber wir müssen da auch ehrlich sein, bei solchen Kadergeschichten reden wir immer auch über Ersatzspieler. Und wenn wir dann jetzt angucken, die Spieler, die uns ja auch begeistert haben im März bei den Länderspielen, die sind dabei. Und die werden auch das Grundgerüst stellen dieser Mannschaft. Also es kommt, glaube ich, eher darauf an, wie die erste Elf sind und dann noch 3 bis 4 Mann dahinter. Man muss auch ehrlich sein. Mann 17, 18, 19, 20 kommt selten eine wichtige Rolle bei so einer Europameisterschaft zugute. Deswegen bin ich da positiv gestimmt, gerade weil alles, was man aus dem Umfeld des DFB auch hört, spricht davon, dass die Stimmung innerhalb des Kaders sehr, sehr gut gewesen sein soll im März und dass diese Gruppe auch sehr gut harmoniert. Das ist ja auch immer wichtig bei so einer Europameisterschaft, wo man da 6 Wochen aufeinander hängt und auch in so einer totalen Blase, in so einer fokussierten Blase lebt, dass man gut miteinander auskommt.
Bitte nicht lachen, mein Geheimfavorit ist Österreich und ich werde damit vermeintlich...
Das ist nicht lachen, das ist meine auch.
Oh, ich werde damit genauso erfolgreich sein wie mein Dauertipp der letzten Turniere mit Belgien. Aber ja, du hast ja schon verraten, meine Frage wäre jetzt gewesen, auf welchen Auftritt, welches Teams bist du vielleicht besonders gespannt?
Ja, Österreich ist eigentlich auch mein Geheimfavorit, hat sich jetzt ein bisschen durch die Verletzung von Xaver Schlager ein bisschen relativiert bei mir. Deswegen muss ich mal gucken, haben wir auch eine schwere Gruppe erwischt. Ich bin sehr gespannt, was Belgien macht, auch wenn du sie jetzt nicht mehr als Geheimfavoriten tippen willst, aber mit Domenico Tedesco, einem deutschen Trainer, auch eine Mannschaft, die unter dem Trainer Turnierqualitäten haben könnte. Weil, so ich habe sie auch schon spielen sehen, die sind defensiv sehr, sehr solide. Also da bin ich sehr gespannt auf ihren Auftritt. Spanien immer eine Nation mit einem sehr klaren Spielstil. Portugal könnte auch sehr interessant werden mit Roberto Martinez als Trainer. Was macht dieses Portugal in der Post-Cristiano-Ronaldo-Ära? Also Ronaldo ist zwar noch Teil der Mannschaft, aber er wird nicht mehr viel Spielzeit bekommen. Ist ja auch 38 Jahre schon alt. Und ansonsten bei so einer 24er-EM weiß man ja nie vor, was man bekommt. Also da kannst du ja auch als Gruppendritter mit 3 Unentschieden weiter werden und Europameister werden im Zweifelsfall. Da gibt es viele kleine Außenseiter, mit denen ich mich da erst auch noch beschäftigen muss. Also bei mir beginnt jetzt nach dem Bundesliga-Ende die heiße Phase, wo ich mir dann die Länderspiele angucke und dann mal gucke, wie spielen die Nationalmannschaft, die sich qualifiziert haben.
Umso schöner ist, dass du Zeit gefunden hast, uns im Podcast zu besuchen. Ganz herzlichen Dank für ein wunderbares Buch. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ihr findet auch alle Links zu den Podcasts und Sendungen. Ich bin mir sicher, der Großteil kennt dich. Diejenigen, die dich noch nicht kennen, denen empfehle ich dringend die Bundesliga. Ganz fantastisch und natürlich dieses Buch, um einfach diese Lücke zur WM 1954 zu füllen. Und das gelingt dir ganz wunderbar, weil es so emotionale und persönliche Geschichten sind. Du stellst das sehr eindrucksvoll dar. Ganz herzlichen Dank, Tobias.
Ich habe Dank für die Einladung, für die schönen Fragen.
Minuten im Mangel. Oberstdorf-Stadion in Bern im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Und die deutsche Mannschaft hat etwas nervös, verständlich natürlich in diesem Augenblick, eine Situation vergeben und dadurch rutscht der Ball ins Aus. Einwurf für Ungarn in der Höhe der Mittellinie. 2:0 führten die Ungarn nach 8 Minuten. Jetzt steht es 3:2 für Deutschland. 8 Abwehrspieler im weißen Jersey, also im Nationaldress unserer deutschen Elf, verteidigen den eigenen Strafraum und schlagen den Ball weg. Und Schäfer zeigt beruhigend mit den Händen zu seinen Kameraden, als wollte er sagen, jetzt Nerven behalten. Der einzige Stürmer, der jetzt vorne ist, ist Fritz Walter. Die Ungarn auf der eigenen Hälfte heraus schlagen den Ball nach vorne. Und Tide Kutti, aber Thüringer Bude hat gehalten. Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen, der ist ausgeführt, kommt zu Boczek. Aus, 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 aus. Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. Nach diesen 30 Sekunden, die Sie dem Reporter verzeihen müssen, ja bitte müssen, denn Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war, wollen wir versuchen, in normaler Lautstärke und einigermaßen ruhig Ihnen das weitere Geschehen hier zu schildern. 100, 200 Fotografen auf dem Spielfeld.